Hallo, ich bin Manuela Krause und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Heute sind wir zu Gast bei Recondit. In der heutigen Zeit, in der es immer mehr Producer im Techno gibt, die fast alles tun würden, um mit ihrer Musik den Olymp zu erklimmen, ist Lorenz Brunner alias Recondit eine absolute Ausnahmeerscheinung. Er ist für mich ein Inbegriff von Integrität und ein großes Vorbild, wenn es darum geht, die eigenen Ideale und Werte mit der tatsächlichen Lebensweise in Einklang zu bringen. Seine Musikkarriere ist alles andere als das Ergebnis eines durchgestylten Businessplans. Sie ist, wie er selbst sagt, einfach so passiert. Für mich ist sie eine logische Konsequenz und die Weiterführung seiner vorherigen Arbeit als Physiotherapeut. Auf den ersten Blick mag der Schritt von der Physiotherapie ins Musikbusiness befremdlich wirken. Beim näheren Betrachten werden die übergeordneten Zusammenhänge jedoch ziemlich schnell klar. Im Zentrum beider Berufsfelder steht der Mensch, der Körper und die Bewegung. Einmal sind es Hände und einmal sind es Klänge, die berühren und bewegen. Auch der therapeutische Ansatz lässt sich in beiden Bereichen erkennen. Die heilsame Wirkung von Musik und Tanz ist unumstritten. Wo jedoch vorher ein einzelner Mensch noch die ganze Aufmerksamkeit und Zuwendung, sprich Energie von Lorenz, ganz für sich beanspruchen konnte, wird all dies nun einer viel größeren Menge von Menschen zuteil. Und je nach Veranstaltung ist diese Menschenmenge mal kleiner und mal größer oder, wie bei einem der großen angesagten Festivals, sogar riesig. In dem Moment, wo sich Recondit dazu entschieden hat, seine Musik zu veröffentlichen, auf die Bühne zu bringen und damit einer größeren Hörerschaft zugänglich zu machen, hat er im Prinzip einen Quantensprung vollzogen, was sein Wirken betrifft. Ob ihm das persönlich bewusst ist? Das herauszufinden, ja, dazu hatte ich leider keine Gelegenheit, denn wie das oft so ist, mir ist dieser Zusammenhang natürlich erst nach unserem Interview aufgefallen, sonst hätte ich Lorenz auf jeden Fall noch drauf angesprochen. Wir hatten aber nichtsdestotrotz ein anregendes und, wie ich finde, ziemlich interessantes Gespräch und wer weiß, vielleicht liegt darin ja auch für dich die ein oder andere Lektion. Der Schallwandler, zu Gast bei Recondit.
Die erste Frage, die ich mir für dich überlegt habe, eigentlich deshalb, weil du ja vorgeschlagen hattest, dass wir uns draußen treffen und weil man ja auch schon so, was man so von dir hört und mitbekommt, dass es da wahrscheinlich einen starken Naturbezug gibt und deswegen dachte ich als Einstiegsfrage, welche Bedeutung hat für dich Natur?
Naja, es ist ja unser Ursprungsort, wir sind ja quasi Natur, denke ich mal, noch, aber wir haben uns halt auch teilweise von der Natur wegentwickelt, indem dass wir einfach so in Anführungsstrichen intelligent sind, dass wir künstliche Dinge erzeugen, die, mit denen wir uns umgeben, ob das jetzt Häuser sind oder irgendwelche, sagen wir mal, kreativen Erzeugnisse oder so. Aber im Endeffekt sind wir ja Natur auch und im weitesten Sinne ist natürlich auch das, was wir erzeugen und aus der Natur. Also man könnte jetzt auch sagen, Plastik ist auch Natur, weil es kam von irgendwo und wurde erstellt und die Ursprungsalter, aber ist trotzdem künstlich.
Ein Friseur von mir, der sagte immer, Chemie ist doch auch nur Natur.
Ja, das vermeint sich jetzt, genau. Und man könnte jetzt ja auch sagen, ja, aber das Vogelnest da draußen ist doch auch künstlich. Das ist doch auch nicht Natur. Aber dann könnte man wiederum sagen, es besteht zumindest aus irgendwelchen Gräsern und Ästen und sagt der andere wieder, stimmt gar nicht, ich sehe da Plastik.
Genau, aber wo hat er das her?
Ja, genau. Um zur Frage zurückzukommen, also das ist auf jeden Fall was, mit dem ich auf jeden Fall sehr eng aufgewachsen bin, einfach mit der Natur auf dem Land und das prägt einen, glaube ich, schon, also vor allem, wenn man irgendwie Eltern hat, die einem das auch so vermitteln, dass es das irgendwie was Wertvolles ist, was man nicht als selbstverständlich ansehen kann und dieses Bewusstsein, das habe ich auf jeden Fall drin und dann halt auch so die Ästhetik von der Natur ist für mich sehr wichtig, also einfach, dass man unberührte Natur zum Beispiel als was sehr Schönes wahrnimmt, aus einer ganz ursprünglichen Art und Weise das zu spüren und zu erleben einfach, quasi wenn man dann merkt, okay, das ist halt der Ursprung, nichts Bearbeitetes quasi.
Was man natürlich jetzt in der Stadt auch total selten findet. Ne? Also, und selbst ja, wenn man in die Natur rausgeht, ich dachte gerade, wenn du irgendwo jetzt in so
Ferienorte in die Alpen fährst. Da musst du schon echt hoch, um wirklich noch was Unberührtes zu finden, weil eigentlich alles bearbeitet ist. Ja. Und selbst die Felder sind bestellt. Das ist jetzt auch nicht so ursprünglich, aber immer noch ursprünglicher, als wenn ich jetzt hier über den Kuhdamm stehe.
Ja, natürlich. Ja, ich meine, das ist ja das Schöne in der Natur, die entwickelt sich ja einfach weiter und wächst dann über irgendwas drüber und nimmt sich sozusagen alles wieder ein, wenn sie nicht künstlich zurückgehalten wird. Das ist ja auch so ein bisschen dann so eine Faszination, die dann weitergeht ins Urbane so ein bisschen. Also auch das, was die Jungs von Dystopien bzw. Hemisphere, mit denen ich ja auch eng zusammenarbeite und von Anfang an beieinander bin, auch immer ziemlich sich als ästhetisches Leitbild genommen haben, so dieses urbane, dystopische, vergängliche, also Ruinen von Städten, Hochhäusern, überwachsene, alte Stadtgebiete und sowas. Also so was man halt kennt, so auch aus so Filmen und so weiter. Also so dystopischen Filmen. Es hat ja auch was damit zu tun, dass die Natur sich was zurückholt, was der Mensch vielleicht mal geschaffen hat. Es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, ein wichtiger Einfluss und auch was ich sehr wertschätze, aber auch was oft sehr zehrt an irgendwie am Gewissen und an dem, wie man sich so ausrichtet, was man so für Prioritäten setzt, weil da kann man halt skrupellos sein oder halt weniger skrupellos. Da gibt es verschiedene Ansätze.
Und du versuchst, oder wo versuchst du dich da einzupendeln?
Naja, also bei mir, ich glaube, der schlimmste, der größte Anteil meines, wie sagt man, ökologischer Fußabdruck ist, glaube ich, das Fliegen. Und da kann ich halt relativ wenig machen. Da müsste ich sagen, ich spiele die Gigs nicht mehr. Also weil...
Kommst du anders nicht hin? Ne?
Also ich, klar, wenn es geht, versuche ich das natürlich. Also ich fahre jetzt natürlich nach Hamburg oder so mit dem Zug. Das ist ja logisch. Oder auch mal nach München oder so. Aber ich kann jetzt zum Beispiel so ein Wochenende, wie ich jetzt vor mir habe, schwierig nur mit dem Zug erledigen. Also das ist am Freitag, geht's los in der Panoramabar. Dann muss ich nach dem Panoramabar-Set relativ früh zum Flughafen, weil ich habe dann am Samstagnachmittag noch eine Show in Belgien und dann am Abend noch in Amsterdam und am Tag danach noch in Frankreich. Wenn man das jetzt komplett ohne Schlaf macht, würde man es vielleicht schaffen, Zug, aber
das ist, ja nicht.
Ist auch nicht garantiert, sage ich mal.
Und das ist ja doch an deiner eigenen Energie dann. Ne?
Genau.
Das klingt eh schon wahnsinnig dicht, also
ja,
so viele Gigs jetzt hinterher.
Ist aber jetzt auch so ein typisches Sommerwochenende. Okay. Also ich hatte jetzt letztes Wochenende nur einen, und ich bin da sehr bedacht auf die gute Balance, dass jeder Monat eine gute Anzahl an Gigs hat, aber für mein persönliches Maß nicht zu viele.
In einem anderen Interview hast du gesagt, dass du nicht so der Performer bist und dich auch das Performen nicht interessiert. Und das fand ich interessant, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, ist es nicht so, dass du eigentlich in dem Moment, wo du auf die Bühne trittst, bist du da nicht schon irgendwie in der Performance?
Ja, also ist man. Aber man kann jetzt natürlich nochmal den Begriff Performer unterteilen in, sagen wir mal, Schauspiel, Bühnenpräsenz, die vielleicht etwas darbietet, was man jetzt so eigentlich nicht ist, oder ob man Performer oder die Performance als etwas bezeichnet, was zwangsläufig stattfindet, sobald du vor Publikum trittst, wo du gar nichts dagegen machen kannst. Also was einfach dann so ist, weil du dann was darbietest, ein Darbieter. Also egal was du machst, wenn du nur rumstehst und gar nichts machst und nichts sagst, dann machst du auch das als Darbietung.
Aber die Präsenz zum Beispiel ist ja auch da. Also wenn du auf die Bühne gehst, sind alle Augen auf dich gerichtet, dann bist du ja auch präsent.
Absolut. Ich glaube, das, was ich damit meinte, ist das, dass ich auf der Bühne nicht versuche, was anderes darzustellen, als das, was ich normalerweise auch bin. Also man sieht halt auf der Bühne in Anführungsstrichen nur diesen kleinen Teil von mir, der halt da dann irgendwie Musik spielt. Aber wenn ich jetzt alleine hier in meinem Studioraum sitzen würde oder in meinem Büro hier, und Musik spielen würde, auf welche Art auch immer, dann würde das ähnlich ausschauen. Also es kann sein, dass ich anstatt, dass ich stehe, sitze, aber trotzdem mit dem Kopf nick und so Bewegungen mache.
Okay, also du hast dir nicht extra irgendwelche Schritte überlegt oder irgendwie ein extra Outfit.
Also was man sagen muss, das also wird natürlich, umso lauter die Musik ist, umso intensiver die Musik ist, also gerade im Techno-Bereich mit den Bässen und so, wenn man dann direkt neben dem Monitor Lautsprechern steht, dann erfährt man die Musik schon nochmal ganz anders. Und das kann einen schon nochmal antreiben, dann ein bisschen intensiver sich zu bewegen. Aber das ist ja dann auch eine sehr, also von innen kommende Reaktion, die ja nichts mit dem Schauspiel zu tun hat.
Und also nichts, was du dir vorher überlegst, an der Stelle gehe ich jetzt mehr rein, sondern das passiert dann, wenn es sich gerade so anfühlt.
Genau, also das machen ja nur ganz wenige, dieses, also ich meine jetzt im Techno-Bereich, dieses Verkleiden oder so.
Image ist ja schon also für viele Techno-Leute auch so eine Frage. Aber ich meine, okay, das kann ja auch ein Image sein, dass du sagst, mein Image ist halt, ich bin so, wie ich bin. Und
also man spricht ja immer von diesem authentischen Image auch. Also das kommt ja von selber, wenn man irgendwie mit seiner Art und Weise, die einem irgendwie natürlich irgendwie kommt, so aufgrund von was auch immer, irgendwie was vertritt, mit dem sich Leute verbunden fühlen können. Und wenn es die Musik ist, die dann irgendwie zu dem Charakter passt, der Charakter, der dann gezeichnet wird durch das oberflächliche Bild, das man dann halt sieht durch Fotos und irgendwelche Bühnenperformances in Anführungsstrichen, wenn das dann zusammenpasst, dann können die Leute da sozusagen, die können das dann verarbeiten, und wenn das deren subjektiven Geschmack entspricht, dann ist es was, was denen gefällt im besten Fall.
Und für dich selber ist es wahrscheinlich auch einfacher, also oder leichter bei dir zu bleiben und das zu machen, was zu dir passt, als wenn du jetzt irgendwie in eine Rolle schlüpfst, sage ich mal, das hält man ja dann auch nicht lange durch. Also gerade wenn man erfolgreich ist und dann wird es immer wieder gefragt und dann musst du plötzlich irgendwas reproduzieren, was du ja auch nicht bist.
Vor allem, wenn man eigentlich nicht von Anfang an vorhatte, dass man jetzt irgendein Act performt oder dass man gerade da sein Talent sieht oder seine Freude, dass man jetzt ein anderes Bild darbietet, was man selber ist. Also weil das ist ja auch eine Kunstform logischerweise. Also wenn jemand das einfach wahnsinnig gut kann zu Schauspielern, ist ja klar, dass das eine Kunstform ist. Und das ist ja auch was, wo Leute dann eine besondere Begeisterung oder Talent dafür haben. Und also wenn man es von Anfang an so sieht, dann klar, also bei mir war das halt nicht so. Also,
klar.
Also ich hatte das ja auch nicht so wirklich vor, dass ich jetzt Musiker werde oder so. Also nicht im geringsten, ehrlich gesagt. Also ich bin da so total reingerutscht aufgrund von so hobbyhafter Begeisterung für dieses Thema.
Also es war nicht so ein Traum, den du schon ganz früh hattest. Du hast irgendwann gedacht, das will ich auch, und dann hast du dir also Ziele gesetzt und losgelegt.
0,0, also wirklich 0,0, weil ich von Anfang an schon die Schwierigkeiten dieses Jobs vor Augen hatte. Also nicht jetzt im Sinn von, es ist so hart, dieser Job ist so hart, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Also weil das kann man sich, wenn man weiß, wie man es macht und man Erfahrung hat und wenn man das Glück hat, dass man auf Anklang trifft oder so, dann kann man sich das ja auch selber so organisieren, wie es gut ist für einen. Also das ist ja der Vorteil generell an der selbstständigen Arbeit. Also man ist sein eigener Chef. Ja, also vorher hatte ich das so nicht. Also ich war eigentlich komplett in einer anderen Berufswelt auch. Da habe ich eh schon auch oft drüber gesprochen, dass ich eigentlich Physiotherapeut bin und in dieser ganzen Rehabilitations-, Trainings- und Medizin-, Orthopädie-Sache einfach drin war. 10 Jahre auch gearbeitet habe dann in dem Job, weil ich relativ früh die Ausbildung schon beendet hatte. Und auch einige Jahre das dann zweigleisig noch gemacht habe.
Das machst du jetzt nicht mehr, das hätte ich nicht gefragt, weil zu lesen, dass du als Physiotherapeut gearbeitet hast, und mich eh gefragt, ob du das immer noch zum Ausgleich machst, weil das ja so zu dieser geistigen Arbeit nochmal so eine schöne physische Komponente
gibt. Ja, die physische Komponente, die habe ich auf jeden Fall, aber da experimentiere ich an mir selber rum, an meinen Freunden, an meiner Frau. Also wenn es um orthopädische Probleme gibt, die bleiben ja bei keinem aus. Also vor allem nicht dann, wenn man entweder überhaupt keinen Sport macht oder viel zu viel. Und das beschäftigt mich täglich. Also das ist auch ein Thema, das mich immer noch total interessiert und wo ich immer noch total viel drüber lese und auf YouTube mir Sachen von irgendwelchen Physios, Trainern oder Ärzten angucke. Ich war in diesem Job total integriert und es hat mir auch Spaß gemacht und auch das habe ich ganz gut gehandelt von dem, wie es ist. Wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Also ich habe da auch wirklich nicht viel Geld verdient in der Zeit, weil ich habe auch nie Vollzeit gearbeitet. Doch, habe ich schon, aber nicht lang. Mhm. Also immer so Dreiviertelstelle, halbe Stelle, 20 bis 30 Wochenstunden Arbeit.
Weil du Zeit für dich gebraucht hast, um das auszubalancieren.
Ja, total. Auch diese intensive Arbeit mit Menschen. Vor allem, wenn es dann, also was ich dann später gemacht habe, die letzten vier Jahre, in denen ich in diesem Beruf gearbeitet habe, da habe ich hauptsächlich als Personal Trainer gearbeitet. Da hast du ja dann immer die gleichen Leute, was super ist. Aber du siehst die halt jede Woche zwei oder dreimal. Und du wirst halt ein richtiger Teil von dem Leben von denen.
Und das heißt, die erzählen dir wahrscheinlich auch irgendwann alles Mögliche und du bist dann voll mit deren Geschichten, oder?
Ja, also nicht nur das, sondern du hast halt eine Verantwortung für die. Weil A, zahlen die einen Haufen Geld für das, was du ihnen hilfst. Und B, verbringst du viel Zeit mit ihnen und die viel Zeit mit dir. Das heißt, also irgendwie muss man das dann schon sinnvoll nützen. Weil sonst ist es Zeitverschwendung und dann ist es eine Kapazität, die das einfach einnimmt. So. Weil der hat es ja dann auch verdient, dass man sich so ein bisschen einlässt auf die Person. Mhm. Und da braucht man halt Kapazität einfach. Also Zeit und auch Kraft auch ein bisschen.
Mhm,
so.
Klar.
Ja, und aber nicht nur das. Also ich muss auch sagen, ich habe diese Halbtagssache auch deswegen gemacht, weil ich also da schon auch intensiv Musik als Hobby betrieben habe und das Hobby auch natürlich Zeit gebraucht hat. Die Zeit wollte ich mir da einfach auch nehmen. Also nicht jetzt nur so wie am Anfang Sammeln von Musik, hier Platten und so weiter. War dann auch erstmal Hip-Hop und sowas, also noch kein Techno. Aber irgendwann dann eben halt auch mal das Produzieren. Und das hat ja dann auch nochmal mindestens 2, 3, 4 Jahre gedauert, bevor ich da überhaupt erstmal ansatzweise an den Release gedacht habe oder so.
Was war so der Schritt für dich, dann zu sagen, so jetzt bin ich so weit und bring das mal raus? Oder wie bist du da rangegangen oder hat sich das dann von selbst ergeben?
Da gab es eine Zeit, da habe ich einfach wahnsinnig viel geschrieben. Also ich meine, das ist eigentlich immer noch so. Aber das war halt so die erste Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich Tracks machen und dann sind die irgendwie fertig. Und klingen für mich nach was. Da war es dann so, dann habe ich mir gedacht, okay, wie macht man das jetzt am einfachsten, ohne jetzt viel Klingel putzen zu müssen. Und es war halt dann ein eigenes kleines Label begründen und das einfach mal veröffentlichen. Und dann ging es eigentlich direkt weiter.
Also du hast direkt deine eigenen Sachen selbst veröffentlicht. Mhm. Okay, cool.
Und dann kam da auf dem Label 2 und 3 und 4, also die ganzen EPs und währenddessen kamen aber wahrscheinlich schon EPs auf anderen Labels, weil ich da in der Zeit, da wo ich dann in Berlin schon gewohnt habe, einfach auch ein bisschen Kontakte knüpfen konnte. Mhm. Also zu Scuba zum Beispiel, den ich ja als Kunden hatte beim Personal Training, der ja damals noch diese Substance-Partys im Berghain gemacht hat, als Dubstep noch irgendwie so eine Art Nischen-Genre war. Also jetzt ist es ja mittlerweile wieder als Dubstep eher sowas EDM-lastiges.
Gibt es das überhaupt noch? Ich dachte, das Genre ist schon eher wieder so.
Das gibt es bestimmt noch. Da gibt es bestimmt auch noch gute Underground-Sachen. Aber ich glaube, vor allem in den USA wird Dubstep als anderes Genre mittlerweile gesehen. Also von, sagen wir mal, einem mainstreamigeren Publikum auf jeden Fall. Also damals war das da im Berghain einfach auch noch so eine richtige Instanz. Also es war auch wirklich ganz cool, muss ich sagen. Die Musik, die da lief. Also so Leute wie Mala und so. War schon echt interessant. Naja, auf jeden Fall habe ich ja da dann 2011 auch mal gespielt bei so einer Substance. Das war so eigentlich einer meiner ersten richtigen Berlin-Gigs. Da hat mich Paul Scuba eben dann eingeladen, um oben in der Panorama-Bar zu spielen. Und das war natürlich für mich eine sehr große Ehre und hat mich wahnsinnig gefreut und war super schön.
Auch gleich so als ersten größeren Gigs, so, das ist ja schon cool.
Ja, also ich hatte schon Gigs, aber halt da war ich noch in Bayern und es war dann so in Passau und irgendwo in Oberösterreich und so. Und
du hattest so eine eigene Szene, in der du
genau. Und da war ich ja dann komplett raus. Und dann musste ich ja, also was heißt bei Null anfangen, ich war ja nicht wirklich weit, aber ich war trotzdem wieder bei Null in Berlin. Und
also was so das Netzwerk angeht, so von Freunden, die mit Musik zu tun
haben. Genau, und auch Gigs einfach generell. Ja. Und dann 2011, 2012 ging es dann so langsam los, so ein bisschen, da kam dann mein erstes Album, dieses Acid-Album. Und dann war das einfach die Jahre, also ich meine, es ist jetzt auch schon echt eine Weile her, jetzt ist dann irgendwie 2020 nächstes Jahr und dann ist so original 10 Jahre her, als ich die erste Plangent veröffentlicht habe. Mhm. Das ist schon Wahnsinn irgendwie. Aber es sagt ja eh jeder immer, ach, wie die Zeit vergeht. Trotzdem, also 2012 On Acid, soweit ich mich erinnern kann. 2013 war dann Hinterland auf Ghostly. 2014 war Iffy auf Inner Visions. 2015, 2016 war dann Dämmerlicht. Mhm. Oder nee, Quatsch.
Die war 18, oder?
Nee, was rede ich? Jetzt bin ich selber schon verwirrt. Da kam das zweite Acid-Album, Placid. Mhm. Das war dann 2016 oder 17. Genau, und dann Anfang 2018 kam Dämmerlicht und jetzt im Herbst 2019 kommt mein nächstes Album. Genau.
Du hast ja relativ schnell dann auch, also relativ schnell, weil Zeit ist ja auch irgendwie relativ, aber doch relativ schnell dann ziemlich großen Erfolg gehabt, also auch so einen internationalen Durchbruch. Wie handelt man das?
Ja, also man braucht da schon, also ich glaube, jeder braucht ein bisschen anders die Zeit und die Umstände dafür, das dann für sich zu verarbeiten und einzuordnen und daraus Schlüsse zu ziehen, wie man weitermacht. Bei mir war es so, dass ich 2 Jahre mal gebraucht habe, bei denen ich viel toure. 2014 und 15 waren so die intensivsten Jahre und da habe ich viel gelernt über diesen Job auch, also als Touring-Artist, jetzt nicht als Musiker und Künstler im weitesten Sinn.
Also du meinst, was es bedeutet, jetzt unterwegs auf Tour zu sein, einfach woraus ankommt, was Touring. Auch wichtig ist, so für dich, genau. Um fit zu sein.
Ja. Und das Leben drumherum, dieser Wechsel zwischen Hotel und Zuhause, einfach dann in dieser Mühle drin zu sein, wo du dann ja auch nicht ausbrechen kannst. Also du kannst ja dann nicht, wenn du jetzt 4 Gigs am Wochenende hast und du ein Reiseschedule von 8 oder 10 Flügen hast, nicht dann zur Hälfte sagen, ja, okay, also nee, das ist jetzt doch irgendwie nicht so geil, ich flieg mal schnell wieder nach Hause. Also es sei denn, du bist irgendwie total krank oder hast irgendwie Depressionen und bist fix und fertig und das geht einfach nicht. Ja, das ist halt Notfall, dann ist nochmal was anderes, aber bist du auf jeden Fall nicht frei. Also du hast einfach ein Schedule da. Und der ist halt oft sehr eng und hektisch und muss halt dann auch immer wieder irgendwie abliefern halt. Also im weitesten Sinn, man das auch so, wie man es sehen will, ist dann dahingestellt, abliefern, entweder jetzt crowd-pleasing-mäßig oder halt irgendwie du hast eine eigene Agenda, die du da durchdrücken willst. Und das ist dann für dich das Abliefern, das ist jetzt einmal jetzt dahingestellt, wie man abliefert, aber auf jeden Fall hast du halt eine Verantwortung und Verpflichtung dann. Und ja, das musste ich auf jeden Fall erstmal lernen, wie ich das dann so handle. Und bei mir war es dann so, dass ich nach diesen 2 Jahren war ich dann auf jeden Fall ganz schön fertig. Also Ende 2015. Ich hatte das in meinem Groove-Interview auch ziemlich deutlich damals beschrieben. Da derzeit habe ich dann ja auch das Dämmerlicht-Album geschrieben, weil es einfach auch wirklich auch so einen Ausgleich brauchte, weg von diesem Techno-Wahnsinn irgendwie.
Es ist halt auch so eine ganz andere Welt, in der man sich dann da bewegt, oder? Ich dachte immer, du hast halt viel so, ich stelle mir dann vor, viel so Smalltalks und hi und hey, wie geht's? Und man ist so irgendwie auch auf so einem anderen Level. Und
ja, wir haben da immer so, also so ein paar so Kumpels von mir, wir haben da immer so eine geflügelte Äußerung von diesem Moment, wenn man irgendwie am Flughafen rumläuft und umsteigen muss, gerne irgendwie mal Frankfurt oder München. Und dann irgendwie am Wochenende läufst du halt garantiert mindestens einmal irgendein DJ über den Weg. Also das ist einfach so. Und dann ist es so, hey, wo kommst du her? Wo warst du? Was war gut, oder? Wie war's? Festival, oder? Hast heute noch eine Show? Krass. Ja, ich muss noch nach Istanbul und so. Übermorgen muss ich noch nach Stockholm. Ja, ist krass, aber ist halt der Sommer. Ja. Also dieses Ding. Also macht mich teilweise wahnsinnig schon, muss ich sagen.
Habe
also,
ich keinen Bock drauf oder
also,
so.
Also entweder du gehst halt direkt vorbei und sagst so, ich versteck mich. Also
ich, so, ach, ich hab dich gar nicht gesehen,
ja,
hallo.
Ja, genau, irgendwie so Kappe drüber und so wegschauen und vorbeigehen. Oder du bist halt irgendwie kommunikativ drauf und sagst Hallo und dann redest du halt auch nicht irgendwie über den Lebensabend deiner Großmutter.
Ja, schon klar. Ich meine, vielleicht geht es ja auch nicht um die Worte, die man wechselt, sondern die Worte sind ja nur so ein Vehikel für die Energie, die man in dem Moment kurz austauscht.
Und man ist halt auf dem gleichen Vibe, man ist auf der gleichen Mission. Mhm. Also man gibt sich dann auch oft vielleicht bewusst oder unbewusst ein bisschen Energie, indem man das teilt, was man gerade macht, wenn man halt irgendwie vielleicht zu wenig Schlaf hatte oder ziemlichen Flugstress hatte oder sonst irgendwas. Und zeitgleich, wie du sagst, hat man ja die Energie. Aber es ist schon ein krasser Smalltalk. Und es kann manchmal einfach nerven, vor allem wenn du vielleicht gerade noch nicht so drin bist. Sagen wir mal, du bist auf dem Weg zum ersten Gig am Freitagnachmittag. Und dann läuft dir aber einer über den Weg, der Mittwoch, Donnerstag schon gespielt hat und schon voll also drin ist. Und man ist dann noch so, okay, krass, ich war doch gerade noch zu Hause, was ist denn hier los eigentlich?
Noch gar nicht so unbeschwischt, oder?
Genau. Ja, und dann ist man dann manchmal so okay, ja, ist irgendwie sinnlos, dieser Smalltalk. Aber am Ende ist es auch nett.
Und wie hältst du dich dann so fit? Also wenn ich, du hast ja vorhin mal so einen Ablauf gesagt an so einem Wochenende, wie viele Gigs da sind, das klingt ja so viel Reisen, wenig Schlaf und dann musst du, weiß ich nicht, oft, ich stelle mir dann so vor, dann kommst du am Flughafen an, musst direkt in den Club, hast vielleicht nicht mal Zeit noch vorher im Hotel lange dich auszuruhen, sondern musst dann halt gleich vielleicht auch mal dahin und abliefern, wie du so schon sagst, also was machst du dann, um das irgendwie gut durchzustehen?
Ja, also ich habe halt nach diesen 2 Jahren, wo es halt wirklich vogelwild war für meine Verhältnisse, also es gibt ja, das kann man ja noch viel schlimmer und krasser machen alles, so wie alle Dinge immer noch krasser gemacht werden können. Aber für mich war es schon ziemlich intensiv. Und in der Zeit habe ich dann auch wirklich gelernt, sowas. Also ich habe habe ich gemerkt, okay, gefällt mir sehr gut, ist ein cooler Job, also ist wirklich richtig geil. Aber ich muss da so ein paar Regeln für mich finden, dass ich das weitermachen kann. Also es wäre schade drum, wenn ich da jetzt irgendwie aufgrund von Gier oder was weiß oder irgendwie Abhängigkeit auf der Bühne zu stehen oder sonst irgendwas jetzt irgendwie da so durchdrehe und irgendwie meine Regeln nicht befolge.
So sind viele Gefahren eigentlich, ne? Die
genau.
Auf dem Weg liegen.
Genau. Und also ich wollte halt lieber jetzt, also das ist halt vielleicht auch so mein Naturell, also mir war es dann von nach diesen 2 Jahren, also irgendwie als Konklusion lieber zu sagen, okay, also ich würde es gerne wirklich noch eine Weile machen, weil ich will ja auch Musik schreiben und ich freue mich dann, wenn ich die auch da bieten kann. Also die Kombination aus Musik schreiben und die dann auf der Bühne wiedergeben, ist einfach eine schöne Sache für mich und das würde ich gerne eine Weile noch machen und es geht aber nur, wenn ich es jetzt nicht übertreibe. So, und dann muss man halt sich überlegen, okay, was ist einem wichtiger? Entweder jetzt halt zu spekulieren, zu sagen, okay, was ist da, wenn in 3 Jahren einfach sich keiner mehr für mich interessiert und ich einfach nicht mehr gebucht werde. Ich muss jetzt so viel Gas geben, wie es irgendwie geht, weil das kann so schnell vorbei sein. Das ist halt die eine Sichtweise.
Das heißt, du nimmst einfach alles auch an, was an Gigs kommt,
also dieser,
wenn die groß genug sind oder...
Also dieser eine Spruch, dass man das Eisen schmieden soll, solange es heiß ist.
Ach so, ja, okay.
Also das ist ja ein Spruch, den ich nicht so gern mag, muss ich dazu sagen.
Also lieber mal wieder abkühlen lassen und sich anschauen, gefällt mir die Form überhaupt, oder?
Ganz genau, genau. Und verschiedene Layers auch von Stahl dann noch drauflegen. Nee, also das war nicht so mein Weg. Und ich habe dann relativ festgestellt, dass ich mit meiner Agentur da auch sprechen muss, dass wir gucken müssen, dass, also wenn es halt nicht jetzt irgendwie komplett einfach nicht geht, weil wir den Gig und den Gig A und den Gig B unbedingt machen wollen, weil sie wichtig sind und dann aber die Flüge dazwischen so blöd liegen, dass ich einfach kaum schlafen kann. Also das wäre jetzt so ein Notfall, der wirklich zu vermeiden ist für mich. Aber dass es irgendwie geht, dass ich einfach zwischen jedem Gig irgendwie 6 bis 7 Stunden Minimum schlafen kann.
Das ist eigentlich schon nicht so viel.
Genau, aber so bitte nicht unter 6 Stunden. Also weil es ist ja oft so, dass man ja trotzdem erst um 6 ins Bett kommt. Sagen wir mal, spielt von, also jetzt Donnerstag, Lissabon, Zeitverschiebung 1 Stunde, Ortszeit, Playtime 3 bis 4:30, 90 Minuten, also war in unserer Zeit dann 4 bis 5:30. Also man ist logischerweise...
Das ist eigentlich die Zeit, wo man eigentlich so richtig schön noch schläft.
Ja, das ist also REM-Phase. Also Tiefschlaf. Und ja, das geht auch alles, da kann man sich dann rausholen und so aus diesem Müdigkeitsloch irgendwie dann gegen 1, 2, das ist alles kein Problem. Aber es wird dann ein Problem, wenn du bis um 6 spielst und dann nicht schlafen kannst bis zum nächsten Abend und zu deinem nächsten Gig. Mhm. Dann wird es ein Problem. Mhm, also auch zum Beispiel jetzt am Freitag, wo ich meinte, nach der Panoramabar muss ich gleich zum Flughafen. Ist aber jetzt nicht so, dass ich daran nicht schlafen kann, sondern ich mache das deswegen, dass ich dann quasi schon um 7:30 im Hotel bin, am Flughafenhotel in Brüssel und da direkt ins Bett falle, okay, und dann bis 15 Uhr schlafe, mhm, und dann zum Festival fahre. Mhm. Und wenn ich dann hier noch nach Hause gefahren wäre, nach dem Gig in der Panoramabar, hätte ich trotzdem schon um 11 losfliegen müssen, hätte ich in der Summe weniger Schlaf bekommen. Ja. Und solche Sachen, das müssen wir halt einfach, also die Agentur und ich zusammen einfach so, mhm, timen, dass es einfach geht.
Was und aber cool ist, dass du da auch so ein Gespür für deine eigenen Bedürfnisse hast. Ich dachte gerade so in diesem, ja, Nightlife, es ist ja auch so bei vielen, ja, dass das irgendwie dann verloren geht.
Ja, oder man pitcht sich als dann Physio und dann hast,
trinkst du halt, keine Ahnung, Red Bull oder irgend so ein Zeugs oder pitcht, ja, dich sonst wie.
Ja, und das macht man halt, das muss man ja trotzdem manchmal, mhm, machen, trinke ich einfach Kaffee, bevor ich losgehe im Hotel, mhm, oder halt irgendwie Cola oder Club Mate am liebsten. Mhm. Aber ja, also wenn man 10 Jahre als Physio gearbeitet hat und irgendwie auch 5 Jahre als Personal Trainer, wo man Leuten irgendwie täglich irgendwie gepredigt hat, irgendwie so, dass, also ich war ja nie so dieser Hardcore-Hardliner, der dann irgendwie so, okay, hab jetzt nur noch irgendwie 9 Stunden Schlaf am Tag, 3 Liter Wasser, kein Fleisch, nur noch Gemüse, wir kaufen dir sofort einen Entsafter und trinken nur noch Cashewmilch. Also ist alles gut, mhm, finde ich super, aber ich bin trotzdem nicht so der Typ, der es auf der Ebene so extrem übertreibt. Mhm. Ich glaube, wenn ich das wäre, könnte ich in diesem Nachtleben-Job überhaupt nicht, mhm, überleben. Aber ist nochmal eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall war ich als Personal Trainer auch schon nicht so, dass ich den Leuten das so krass gepredigt habe, dass die das so diesen perfekten Lifestyle leben müssen. Mhm. Aber du musst natürlich trotzdem irgendwie schauen, dass die sich einfach vom Körpergefühl her einfach verbessern. Und mhm, meistens liegt es halt an der Ernährung, am Schlaf, am Stress und am sich nicht bewegen. Mhm. Und da hat man schon so ein Mindset natürlich dann als, mhm, Verantwortlicher. Und, mhm, den kriege ich auch nicht mehr raus, will ich auch gar nicht raus.
Aber es ist eh gut. Also es ist ja in dem Moment auch, schützt dich ja auch so, dann dich selber zu sehr auszubeuten. Und irgendwie ist ja dann auch, dachte ich gerade, so ein bisschen ist ja auch eine Frage der Balance, oder wenn ich, weil man bewegt sich eigentlich ständig in einem Spannungsfeld. Also was weiß ich, wenn ich, nehmen wir jetzt das Beispiel vom Anfang mit der Natur, du lebst in der Stadt, bist aber eigentlich, brauchst die Natur auch, um dich mit der Natur zu verbinden, weil du dort Kraft bekommst. Und dann ist es aber so, dass es vielleicht Phasen gibt, da bist du einfach ganz viel in der Stadt, das heißt, das Pendel schlägt so ein bisschen aus. Und dann irgendwie musst du halt, dann merkst du, okay, hey, ich war voll lang nicht mehr im Wald, jetzt wird es aber höchste Zeit, also guckt man, dass, mhm, man das Gleichgewicht wieder herstellt. Ja. Das kann man ja so auf alle möglichen Bereiche übertragen, also auch auf deine Arbeit, wenn du nachts jetzt einfach ein paar Nächte hattest, die waren jetzt einfach krass, du hattest keine Zeit zum Sport machen, mhm, oder so, dann holst du es wahrscheinlich dann nach, oder?
Genau, mhm, genau so ist es.
Irgendwas aktiv an Sport eigentlich auch?
Ja, ich
jonglieren mit Medizinbällen, oder?
Nee. Nee, das sind die Basketbälle.
Ach so, okay.
Also ich spiele Basketball sehr gerne.
Ah, okay, cool.
Also ich habe das früher als Kind und Jugendlicher schon viel gemacht und, mhm, habe dann über die Jahre ein bisschen das aus den Augen verloren, leider. Ich bin jetzt also seit 2 Jahren wieder gut drin und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht.
Machst du richtig im Verein auch?
Und nee, nicht im Verein, aber ich habe da so ein paar so, also einmal das, mhm, und dann habe ich aber ein paar so Crews, wo wir halt uns halt regelmäßig treffen und dann halt irgendwie 5 gegen 5 spielen oder.
Ja, nett.
Und hier bei uns ist auch in der Nähe so ein kleiner Platz und da sind auch, wenn das Wetter schön ist, immer wieder Leute, mit, mhm, denen man spielen kann. Das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, weil es ist natürlich konditionell anspruchsvoll, es ist aber auch koordinativ sehr anspruchsvoll, also diese Hand-Augen-Koordination beim Wurf ist sehr anspruchsvoll, dann dieses Teamspiel mit dem Passen und mit, mhm, mit den Laufwegen ist sehr interessant und dann auch die Dynamik einfach des Springen, die Seitwärtsbewegungen, Sprints, langsames Laufen, Richtungswechsel, ist eine sehr umfassende Sache und ist ein sehr guter Ausgleich auf jeden, mhm, Fall. Und dann mache ich gerne Yoga, sehr moderat, einfach nur so für, mhm, die Beweglichkeit, für die Körperspannung. immer so kurze Einheiten, so 20 Minuten oder so.
Das mache ich auch. Eher so, so, es gibt ja verschiedene an. Eher sowas, was du so stretcht oder schon auch so ein bisschen was.
Beides.
So, so Körperspannung
gefragt ist. Also jetzt nicht so diese heftigen Yin-Yoga-Sachen, wo man so Dehnungen irgendwie dann so ewig hält.
Genau.
Das nicht so, wenn dann an Tagen, wo ich wirklich platt bin und dann wirklich. Also auch im Hotel mache ich das oft, aber ehrlich gesagt. Ja, nur so 15, 20 Minuten, da habe ich oft mehr, nicht mehr Energie, da bin ich froh, wenn ich das schaffe. Dann ein bisschen Krafttraining, so mit dem eigenen Körpergewicht. Ich habe ein Fahrrad zu Hause bei mir, wo ich im Winter dann einfach mal eine halbe Stunde so locker ein bisschen anschwitzen.
Und das sowas. Teil, was da steht, dann
ja, genau.
So ein Spin, da kannst du richtig schnell drauf fahren, oder?
Ja, die Spinning-Fahrräder haben halt den Vorteil, dass sich diese Schwungscheibe so mitdreht. Und man hat dadurch ein sehr gutes Trittgefühl, finde ich. Also der Widerstand ist immer sehr gleichmäßig dann, wenn man ihn einstellt. Und es ist nicht so wie bei diesen anderen Heimergometern oft, dass man dann so durchtritt, wenn dieser Magnetmechanismus nicht so richtig funktioniert oder so. Also und vor allem sind die auch ziemlich unkaputtbar, die Dinger.
Cool.
Und ja, und dann halt so mit so ein bisschen Gummibändern und so, so Zeug, das mache ich einfach ganz
super, gerne. Du siehst auch voll gesund aus, also so für jemanden, der so nachts...
Also meine Schramme, die ich reinkassiert habe gestern beim Basketball.
Hast du irgendwie bis gegen den Korb gesprungen?
Ja, das
oder?
Ist irgendwie so ein Finger hier.
Echt,
das
wirklich?
Ist ja auf meiner Stirn, also man sieht es ja jetzt im Podcast natürlich nicht, aber ich habe hier so ein Striemen auf der Stirn gerade und... Da war irgendwie gestern, als ich zum Korb gesprungen bin, irgendwie eine Hand dazwischen.
Okay.
Und dann hat jemand, glaube ich, meinen Kopf mit dem Ball verwechselt. Ja, aber das ist, ich habe es kaum gemerkt, es ist ja wirklich nur so eine Hautabschürfung.
Nochmal zum Live, weil mich interessieren würde, wie dein Live-Setup, also weil du hast ja auch immer nicht so viel dabei, also was machst du da live, also wie viel ist da Improvisation oder ist das ein vorher organisiertes Set oder wie bereitest du so ein Live-Ding vor?
Also mein Live-Set ist sehr einfach, es ist seit einigen Jahren, was das Gerüst angeht, fast unverändert. Ich kaufe immer die MIDI-Controller nach, die gleichen.
Die gehen dann kaputt.
Wenn sie dann kaputt gehen. Was sich halt ständig verändert, ist halt der Inhalt. Oder ich würde mal besser sagen, nicht verändert, sondern einfach weiterentwickelt, weil ich einfach neue Sachen hinzubaue, neue Tracks, neue Samples. Es ist im Grunde ein einfaches Setup, wo ich 6-7 Spuren habe, mit Sample-Spuren 2-3, eine Drumspur, 2 Send-Return-Effekt-Spuren und dann noch 1-2 Spuren mit Loops und fertigen Wave-Files.
Also Sachen, die du vorbereitest und dann da in deine Datenbank
genau.
Legst.
Genau, und auch mal fertige Tracks, wo dann Teile daraus gespielt werden, die geloopt werden. Und dann ist es im Endeffekt von Gig zu Gig eine Frage der Dramaturgie. Das ist eigentlich die Frage, die ich mir am meisten stelle, was das Live-Set anbelangt.
Also wenn du anfängst oder wie lange dauert das Intro zum Beispiel und was kommt
ja,
dann?
Ja, und welchen Vibe soll eigentlich das ganze Ding heute haben? Wo spiele ich überhaupt?
Das heißt, du kannst es auch immer anpassen.
Ja, das ist wirklich das Wichtigste, was den Inhalt anbelangt, diese Flexibilität. Und oft bereite ich das auch gar nicht vor. Im Endeffekt wie ein DJ, der dann sagt, okay, irgendwie das ist jetzt hier alles irgendwie zu lahmarschig.
Ich brauche ein bisschen mehr.
Genau, zum Beispiel.
Tempo
oder umgekehrt, oder irgendwie, ich habe jetzt hier auf die Kacke gehaut eine Stunde, die Leute sind aber durchgehend.
Brauchen jetzt ein bisschen Schnitzel, so Seelenbalsam oder sowas.
Genau, dann kann der ja auch darauf eingehen. Und das war immer mein Anspruch, dass ich das auch kann mit meinem Live-Set. Und deswegen habe ich das technisch von Anfang an so einfach gehalten, wie es nur irgendwie geht. Ich bin überhaupt nicht so ein Frickler. Also ich bin, wenn dann, ein Frickler in meinem Kopf als Grübler und irgendwie sich Gedanken mache über unterschiedlichste Dinge und irgendwie sich auch dann oft verlieren in irgendwelchen Sorgen oder was, oder in irgendwelchen Spielereien vielleicht auch. Aber ich bin überhaupt kein technischer Frickler in dem Sinn. Also wenn dann auf digitaler Ebene, also so, dass man dann wirklich irgendwie, dass man die Maus heiß laufen lässt auf dem Mauspad. Also das ist auch so ein bisschen aus meiner Computerspieler-Natur, die ich auch habe, so ein bisschen. Sozusagen dann im Mauscursor in Ableton dann 1 Million Wege gehen in 12 Stunden oder so. Und Ja, da bin ich dann schon Frickler, wenn es um so Sound geht und so weiter, aber ich bin nicht so dieser technische Hardware-Frickler. Also da komme ich einfach auch nicht so rein, weil das lenkt mich zu krass ab. Da. Und dadurch, dass mir da diese punktuelle Begeisterung dafür fehlt, habe ich das Gefühl, ich verschwende damit Zeit und es hält mich auf. Weil sobald man ja sagt, man findet das total geil und es hilft einem und man macht das einfach total gerne, so wie Lego spielen oder so.
Dann geht man irgendwie in Resonanz und dann bringt es dich auch weiter, wenn du eigentlich so im Widerstand bist, weil das Gefühl ist, ey, das hält mich jetzt hier voll auf und ich kann eigentlich nicht das tun, was ich eigentlich machen will, macht es nicht so einen Sinn.
Genau, aber ich muss dazu sagen, ich habe so angefangen, also ich hatte damals einen Kumpel, der zu der Zeit wirklich so drauf war, dem ging es wirklich eher um das Frickeln, weniger um die Musik, also dem ging es eher um das Schrauben. Und der hat mir natürlich von der technischen Seite her total viel gelernt, weil so FM-Synthese und sowas, da hatte ich ja keine Ahnung davon. Und wenn dir das jemand erklärt, ist es im Hardware-Instrument natürlich 10-mal anschaulicher als digital. Geht alles, aber trotzdem, wenn du dann das mal kurz drehst oder so, dann kennst du dich aus und kannst es dann
umgreifen. Auch im wahrsten Sinne des
Wortes. Genau. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, das einfach so anschaulich lernen zu können. Aber ich habe dann, als ich das drauf hatte, irgendwann gemerkt, okay, wenn es jetzt aber darum geht, Inhalt zu generieren, also eine Stimmung, dann ist das Schlimmste für mich, sind Hindernisse. Und Hardware hat für mich schon immer, vielleicht habe ich das falsche Zeug gehabt, weiß ich nicht, aber war für mich schon immer fehleranfällig. Also MIDI, Sync-Probleme, Kabel, irgendwie Wackelkontakt, irgendwie ja Handbuch lesen, irgendwie eine Stunde, und so weiter. Also da muss ich dazu sagen, da bin ich auch sehr reduziert unterwegs, was jetzt so Plug-in-Synthesizer angeht, weil da ist es ja auch so mit dem Handbuch, da musst du ja auch dich einlesen. Deswegen beschränke ich mich immer noch weitestgehend auf Ableton Live-Instrumente, habe aber natürlich auch ein paar Plugins am Laufen mittlerweile. Vor allem für mein neues Album wollte ich einfach so einen spezifischen Synthesizer mal vom Sound her, der hat so einen spezifischen Sound, das wollte ich einfach verwenden für mein Album.
Das heißt, du benutzt inzwischen mehr als Operator.
Ja.
Okay.
Richtig. Also ich habe da so einen DX7 Emulator. Das ist so ein alter Yamaha-Synth, der eigentlich quasi der Urvater vom Operator ist. Wiederum eigentlich quasi hat sich nichts verändert. Also immer noch irgendwie Operator-Sound. Aber es ist ein bisschen anders.
Und trotzdem hat er nicht zu viel Charakter, damit du ihm praktisch deine Note noch geben kannst.
Ja, wobei der schon, also sperriger war einfach, weil dieses Plugin, das kann man einfach nicht so fein zerlegen wie den Operator. Aber das dachte ich mir, nehme ich jetzt mal in Kauf und lasse den auch mal ein bisschen arbeiten, so ungefähr. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Heute schicke ich es zum Mastering.
So ein neues Album machen möchtest, wie ist da deine Herangehensweise? Ist es erstmal was dann im Kopf passiert? Überlegst du dir ein Konzept und dann wird es ausgearbeitet und dann gehst du in Aktion oder?
Nee, so ist es nicht. Ich versuche bei allen Dingen, die ich mache, die Kreativität erfordern, komplett ohne Plan und vor allem ohne Agenda und ohne Druck ranzugehen. Also das ist quasi die erste Regel. Bei mir, also wenn es darum geht, dass ich mich überhaupt hinsetze. Also im Idealfall setze ich mich hin und wollte das gar nicht.
Okay.
Ist nicht jetzt so im Sinn von, dass ich mich dazu zwinge. Nee,
habe ich so nicht verstanden.
Genau.
Sondern eher, es passiert auch so.
Ja, genau.
Das ist die Zeit und jetzt
genau
kann ich.
So.
Aber
genau.
Nicht so, oh Mann, jetzt muss ich, weil irgendjemand drauf wartet, dass du wieder was ablieferst.
Genau.
Oder so.
Ja, und wenn es dann noch so ist, dass ich dann plötzlich irgendwie 2-3 Loops gebaut habe in 2-3 verschiedenen unabhängigen von meinen Projekten, die irgendwie kohärent sind, dann ist eigentlich der Grundstein für jetzt zum Beispiel ein Album gesetzt oder gelegt. Auf jeden Fall, dann kannst du eigentlich losgehen. Dann lasse ich es meistens stehen und gehe dann am anderen Tag nochmal ran. Und dann kann es auch oft schnell gehen. Dann sind es plötzlich 8-9 Loops und dann habe ich eigentlich schon die Basis der 8-9 Tracks. Dann geht es ans Arrangieren. Brauche ich oft ein bisschen länger dafür.
Und machst du das dann erstmal für dich allein oder hast du dann zum Beispiel, wenn du sagen wir mal, du hast so Song-Ideen und hast da jetzt schon so Sachen, die nur arrangiert werden, nur noch in Anführungsstrichen arrangiert werden müssen, probierst du sowas dann zum Beispiel auch in einem Live-Set erstmal aus und guckst so, wie das funktioniert und machst es dann danach fertig oder kommen die Sachen erst auf die Bühne, wenn sie für dich schon total klar und fertig sind?
Ja, eher so. Also wenn ich das Arrangement angehe, dann will ich dann zum Punkt kommen, wo ich erstmal das Gefühl habe, okay, das ist jetzt ein Track. Also das fühlt sich jetzt nach einem Track an. Mhm. Und dann brauche ich aber meistens noch eine Phase oder eine Weile, wo ich dann das abmische, also wo ich den Sound optimiere und wo ich dann vielleicht auch nochmal irgendwas kurz wegschneide und nochmal dazu baue oder so. Und dann, wenn das dann passiert ist, dann gibt es eine Stufe, wo ich sage, okay, das könnte ich jetzt schon mal spielen und ausprobieren. Und dann kann es sein, dass ich was höre, was ich nochmal verändern will. Und dann versuche ich, mir Zeit zu lassen. Dieses Mal hatte ich viel Zeit, das war super. Und dann ist auch eine Anlage von Freunden nochmal zu hören oder im Auto oder so und dann wieder ein bisschen was verändern. Das sind dann eher so Mixdown-Fragen, bis ich das dann halt zum Mastering schicke. Das ist eigentlich meistens so der Verlauf. Bei einer EP oder bei einer Single kann es auch gerne mal so sein, dass ich da an einem Tag einen Track mache und schon einen anderen irgendwann mal angefangen habe, wo ich mir denke, okay, das ist eigentlich die zwei zusammen auf einer EP wäre super. Und dann mache ich den anderen noch fertig und dann schaue ich mir die beiden nochmal zusammen an, spiele die gleich mal und dann ist sie vielleicht schon fertig. Das ist ein bisschen ein anderer Herangehensweg, aber im Endeffekt ist das so generell so, wie ich arbeite. Es sind nur so diese Stufen. Es fängt immer mit dem Loop an, ist auch egal, kann auch mal mit der Kickdrum anfangen, mit dem Loop oder im Loop. Kann auch mal eine Melodie sein, die im Loop läuft oder einfach nur eine Bassline, die im Loop läuft. Also das kommt, wie es kommt. Aber es steht immer eine Loop am Anfang, deswegen bin ich auch einfach da so Ableton Live zentriert, sage ich mal. So, das ist, ich liebe das einfach so zu machen. Also bin nicht so der Typ, der so einen Entdeckergeist hat. Also bin auch teilweise immer noch bei Ableton 7 und 8 und so. Und 9 habe ich schon mal, aber mit 10 komme ich dann nicht klar und so. Und mir geht es halt echt da so ein bisschen um meine eigene Sache irgendwie, also die mir Spaß macht dann, währenddessen ich Musik mache. Und das, solange ich das habe, freue ich mich sehr, dass ich da immer wieder was veröffentlichen kann und Auftritte spielen kann und da Teil dieser elektronischen Musikwelt sein zu dürfen und genieße das auch recht, solange ich da halt irgendwie noch in der Lage bin, das auch mir so zu gestalten, dass es mir gut geht dabei.
Aber es klingt, als ob du das eigentlich ganz gut hinkriegst.
Ja, momentan also, ist das eigentlich sehr gut, ja.
Sehr strukturiert oder wie strukturiert ist dein Alltag?
Nee, es ist nicht sehr strukturiert. Okay. Also
ich dachte, es gibt ja gerade auch so Musiker, die dann, was weiß ich, täglich von bis
irgendwie. Nee, das ist ja das, was ich überhaupt nicht kann.
Okay.
Also deswegen habe ich auch noch nie ein Studio außer Haus gehabt. Mhm. Also das muss für mich immer direkt erreichbar sein, auch wenn es nur 10 Minuten sind.
In 10
Minuten,
wenn du eine Idee hast, dann dass du dich sofort einfach ransetzen
kannst. Ja, nicht, also die Idee ist es nicht, sondern es ist der Spieltrieb.
So ein Gefühl,
dass also wenn du als Kind an der Lego-Kiste vorbeigehst und sagst, ah geil, muss ich jetzt bauen. Mhm. Lego bauen, Haus bauen, Turm wäre mal wieder super. Mhm. So, dieses Gefühl. Das ist das Gefühl, da kommt gutes Zeug dann dabei raus. Mhm. Also bei mir jetzt. Struktur, Plan, Agenda, keine Chance. Mhm. Kommt nur Furz dabei raus. Mhm. Das ist nicht mein Ding. War schon immer so, auch in anderen Lebenslagen. Deswegen hatte ich auch oft ein Problem mit der Schule.
Okay, das fängt mal damit an, dass es viel zu früh ist.
Ja, genau. Da fängt es schon mal an damit. Genau.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Und ich habe auch nicht, um das jetzt noch zu ergänzen, ich habe auch nicht so den Anspruch, meine Musik permanent weiterzuentwickeln. Ich bin mir oft selbst genug, muss ich dazu sagen. Also nicht jetzt im Sinn, wo man irgendwie von sich eingenommen ist und irgendwie nicht mehr klarkommt auf das, wie geil man sich eigentlich selber findet, sondern einfach so eine Zufriedenheit innerhalb eines kleinen Kreises. Mhm. Und das beziehe ich jetzt mal auf meine Musik. Und ich habe festgestellt, dass, weil du anfangs auch mal erwähnt hast heute, so Karriereentwicklung ist ja relativ, wie schnell in Anführungsstrichen das heutzutage so passiert. Was ich jetzt damit sagen will oder auf was ich verweisen will, ist diese Schnelligkeit, wie sich Dinge oft entwickeln heutzutage. Also das ist halt eine Sache, die kann man halt nicht von der Hand weisen. Dinge entwickeln sich sehr, sehr schnell. Teilweise ist das eine positive Sache, teilweise nicht so. Mhm. Und was halt jetzt Musiktrends oder sagen wir mal Hypes oder sowas angeht, ist es natürlich auch so. Und da stellt man sich dann die Frage, wenn man jemand ist, der halt irgendwie auf Tour ist und Musik veröffentlicht und das auch gerne weitermachen will, stellt man sich dann die Frage, okay, was kann man jetzt machen, damit man das aufrechterhalten kann? Geht man jetzt irgendwelchen Trends nach oder adaptiert sich irgendwie imagemäßig oder Profil oder Social Media mäßig oder was weiß ich?
Echt, machst du dir solche Gedanken? Nee.
Ja, das macht sich jeder.
Echt, okay, also, hätte ich es gar nicht gedacht.
Natürlich, klar.
Du wirkst also da so sehr bei dir.
Ja, ja, aber das kann ich ja nur, indem ich mir Gedanken drüber mache, kann ich ja bei mir bleiben.
Also das ist schon reflektiert, okay, verstehe. Genau. Aber um dann zu erkennen, dass du eben zum Beispiel keinem Hype folgst, genau, sondern einfach genau das machst, was du gut findest, genau, weil genau, ich meine, deine Musik ist ja jetzt auch nicht so Trendsetter-mäßig, oder ja, da hast ja dein ganz eigenes Klanguniversum auch geschaffen, was auch so einen Wiedererkennungswert hat, obwohl jedes Album ganz anders ist.
Danke, das freut mich natürlich, wenn du das sagst. Nee, aber ja, das versuche ich. Das ist die Sache, die mir persönlich dann auch am meisten Zufriedenheit gibt.
Mhm. Aber das funktioniert auch nur, weil du irgendwie auch trotzdem auch, finde ich, du hast so eine Ernsthaftigkeit, mit der du da rangehst, ne? Dass du das einfach auch so, dass du so dir da so Gedanken machst und das hinterfragst, ja, und daran weiterfeilst. So, weil ich meine, es gibt ja auch total viele, gerade in dieser schnelllebigen Musikwelt, die finden sich selber so geil und finden so geil, was sie machen, und dann gehen sie raus und hey, und da bin ich und hey, und so. Und haben damit auch eine Weile Erfolg, aber genauso schnell wie das auflodert, verpufft es ja dann auch wieder. Und eigentlich ist ja, sag ich mal, dein Weg viel nachhaltiger. So.
Ja, das wäre halt mein Wunsch, ja. Mhm. Beziehungsweise, was heißt mein Wunsch? Also nachhaltig wird es dahingehend sein, dass solange ich Lust habe an Musik machen, werde ich es halt auch machen. Mhm. Ob ich die dann veröffentliche oder nicht, hängt natürlich von der Nachfrage und der Interesse ab. Also das ist dann, und ob ich dann auf Tour gehe, natürlich auch. Mhm. Da kann man das, glaube ich, auch nicht immer wirklich kontrollieren. Aber was die Freude daran anbelangt, das versuche ich nachhaltig zu gestalten. Mhm. Dass ich das, was ich für mich organisieren kann, dass ich das mache. Und damit hat es auch was zu tun, dass ich dann eben vielleicht sage, okay, ja, ich bin in der glücklichen Position, dass ich Gig-Anfragen habe und dass ich vielleicht an einem Wochenende jetzt im Juli vielleicht auch mal 5 Shows am Wochenende spielen könnte. Ich aber dann sage, mache ich nicht, weil ich weiß, dass ich nach diesen 5 Shows am Montag oder am Dienstag, wenn ich zurückkomme, dermaßen ausgebrannt bin, dass ich 2 Wochen brauche, um überhaupt wieder klarzukommen. Und an Musik machen dann sowieso nicht zu denken ist. Also no way. Und ich auch nicht diesen Lifestyle habe, der dann sagt, okay, aber trotzdem ziehen wir das jetzt krass durch den ganzen Sommer, dass wir danach da sind, hängen wie irgendwie ein ausgenockter Boxer, der in Seilen hängt. Weil wir haben ja im Januar unser Yoga-Indian-Retreat, Ayurveda, und dann gehen wir 2 Monate ins Studio und dann werden wir schon unser Album machen können. Mhm. Also das ist halt so überhaupt nicht meine Herangehensweise. Also ich brauche halt die Hälfte der Gigs im Sommer und dafür aber irgendwie Zeit, auch im Sommer mal einen Track zu machen, wenn ich Bock drauf habe. Mhm. Was ich da noch ergänzen wollen würde zu dem Thema ist auch, also dieses Innovationsding, das hat ja auch immer was mit einem kompetitiven Mindset zu tun. Also dieses, man will gechallenged werden, man will sich selber aus der Reserve locken, man will next step gehen. Das ist halt so dieses Wettkämpferische auch ein bisschen. Also das kann ich auch alles nachvollziehen, und ich als jemand, der sehr sportbegeistert ist, jetzt nicht nur selber irgendwie, wenn ich jetzt gestern da zum Korb ziehe und irgendwie dann irgendwie so ein Streamen abkriege, dann habe ich ja auch den Willen, jetzt einen Korb zu machen. Mhm. Also sprich, ich will, dass wir gewinnen halt, so ein Team. Und wenn ich jetzt ein NBA-Final-Spiel anschaue und ich sympathisiere mit den Toronto Raptors oder so, dann will ich auch, dass die gewinnen. Und das sind alles Leute, die dann da spielen und auf dem Spielfeld stehen, die irgendwie wahnsinnig gut sind und professionell und ihr komplettes Leben auf dieses Profi-Dasein ausgelegt haben und dafür einen Haufen Geld verdienen, aber das denen teilweise dann gar nicht mehr so wichtig ist, weil die sind so im Fokus, was dieses Gewinnen angeht. Also die sind so kompetitiv, das ist einfach Wahnsinn. Also das ist für die einfach alles. Gewinnen ist für die alles. Mhm. Aber das ist halt ein Spiel, wo es halt um Gewinnen geht. Mhm. Also jeder schaut sich das nur an, weil er will einen Verlierer oder einen Gewinner sehen. Mhm. Und das ist bei uns in der Kreativität einfach nicht so. Es gibt hier keinen Gewinner oder keinen Verlierer.
Obwohl es auch Typen gibt, die da so rangehen.
Eben, das check ich oft nicht, was das eigentlich dann ist. So, wenn man dann in diesem kreativen Feld irgendwie dieses Winner- oder Loser-Denken hat. Also das steige ich oft nicht durch. So. Mhm. Habe auch festgestellt, da ich ja als Live-Act und früher und jetzt auch immer noch oft DJ, ja auch mit vielen anderen DJs unterwegs bin, habe ich oft festgestellt, gerade DJs, die selber eigentlich weniger Musik produzieren, haben oft diesen kompetitiven Mindset, weil die selber gar nicht so ihren Fokus auf Erschaffung oder Schreiben von Musik haben, sondern klar, die haben den Fokus auf Dramaturgie, auf Vibe, aufs Publikum eingehen, auf Sachen spüren, Sensibilität, Zusammenstellung, überhaupt erstmal die Sachen finden, vielleicht auch Labelarbeit, Soziales irgendwie, Leute sammeln um sich herum etc. Aber dieses sich hinsetzen und dann die Ruhe finden, diesen Müßiggang zu finden, der total wichtig ist für Kreativität meiner Meinung nach, das haben die nicht. Das heißt, die machen sich mit solchen Gedanken, also einfach auch mal von zurücknehmen, sich selber einfach mal verweilen, zu sich finden, gar nicht so viel Gedanken und entwickeln dadurch diesen Gewinnergeist. Also sie müssen jetzt quasi... wir haben ehrlich gesagt zu wenig Gigs gespielt jetzt dieses Jahr. Also wäre schon geil, Herr Booker, wenn du mir nächstes Jahr dann nochmal ein paar mehr organisieren könntest. Weil ich habe mir jetzt ein neues Haus gekauft, müsste jetzt wieder rein finanziert werden. Also schau mal bitte, wie das geht. Oder dass man sagt, ja, also meine Nacht auf Ibiza ist leider nicht so gut gelaufen dieses Jahr und die Nacht von dem Herrn so und so auf Ibiza in dem anderen Club ist aber sehr gut gelaufen. Also wir, unser Team und ich, wir müssen es schaffen, dass die Nacht besser läuft als die von dem Herrn B, der in dem Club...
Echt? Sowas gibt's? Das ist sehr schräg.
Natürlich gibt's das. Also das gibt's überall. Das gibt's in jedem Beruf. Gibt's Rivalitäten und Kämpfe und ich will besser sein als der und ich will mehr Geld verdienen als der. Dieser ganze Wahnsinn. Das geht ja im Kindergarten schon los.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde, Leute sollten da wirklich ein bisschen klarkommen mit diesem Gewinnerdenken, wenn das nicht innerhalb von wirklich, sage ich jetzt mal, Spielen passiert. Also klar, Leute, die in der NBA spielen, so, also es sind halt professionelle Gewinner bzw. Verlierer. Also das machen die halt beruflich.
Genau, und bei der Musik geht es genau nicht darum zu gewinnen.
Also. Genau, das wollte ich halt damit sagen. Da muss ich schon oft irgendwie so innehalten und mir kurz mal überlegen, also was ist das eigentlich für ein Kosmos, in dem ich unterwegs bin, weil es gibt da schon schräge Auslegungsformen, auch innerhalb des Techno-Business. Also das auf jeden Fall. Also es gibt auch total viel Angenehme, wo Leute das einfach total irgendwie locker angehen, einfach irgendwie, klar, die müssen auch ihr Geld verdienen, klar, die sind unterwegs. Der eine mal mehr, der andere mal weniger, der andere hat gerade ein bisschen mehr irgendwie Hype, der andere gerade mal ein bisschen weniger, aber schreibt trotzdem seine Musik, was weiß ich, da gibt es 1000 verschiedene Herangehensweisen, aber man kann sich natürlich vorstellen, Nachtleben, Party, Drogen, wildes, ausgelassenes Dasein, hat ja auch alles seinen Reiz, ist ja ein wichtiger Teil dieses Kosmos, aber wenn es dann so verprofessionalisiert wird, so krass, also so wirklich krass. Also ich meine jetzt nicht, dass man ordentlich seine Gigs auf die Reihe kriegt und irgendwie sein Flugschedule stimmt. Dass man von A nach B kommt und dass irgendwie ein guter Sound im Club ist und dass ein Festival schön organisiert ist, dass da die Leute genügend Wasser haben und genügend Dixie-Toiletten. Sondern ich meine jetzt wirklich richtig krasse Businesspläne. Durchgestylte Karrieren.
Ja, das ist total schräg, aber stimmt, das gibt es in dem Business wahrscheinlich auch, ne?
Ich kritisiere das jetzt nicht irgendwie übergeordnet.
Aber es ist halt überhaupt nicht dein Weg auch, ne?
Ja, also ich finde es nur halt so interessant, dass halt gerade in so einem Feld wie hier, also dieses Kreative und so dieses Lockerlassen von so einer Party und so und auch dieser Freizeitaspekt, den ja die Leute, die da zum Festival zum Beispiel hingehen, ja auch haben wollen, dass der dann mittlerweile immer zunehmender clasht mit so einem krass professionalisierten Business-Gedanken. Das ist halt echt ganz, ganz witzig irgendwie.
So. Aber natürlich, weil es auch diese Musik, gerade diese elektronische und Techno, das gibt es jetzt einfach so lange, ne? Also
ja, genau.
In der Zeit ist es einfach immer professioneller geworden und ich glaube, dass dann so Kids, die so nachgekommen sind, gesehen haben, hey, da kann man auch Karriere machen.
Ja, absolut.
Und dann gehen sie da genauso ran, wie sie vielleicht sonst eine Bankerausbildung gemacht hätten und Karriere an der Börse oder was weiß ich, keine Ahnung.
Ich meine, ist auch komplett legitim. Nur ich habe beobachtet, dass das halt auch nach hinten losgehen kann. Also das Extrembeispiel wäre jetzt Avicii. Wenn man sich da mal diesen Film auf Netflix anschaut, gibt es mit Sicherheit ein, zwei Punkte, die man da auch von dieser Doku kritisch sehen kann. Aber sein Verlauf als Musiker im EDM-Genre-Bereich, also Electronic Dance Music, also sprich Pop, vermischt mit Electro, House, Techno, Dubstep, Vocals, einfach Mainstream, mit riesigen Festivals, mit riesigen Bühnen, mit riesigen Gagen, also teilweise siebenstellig. Die sind halt da einfach nochmal auf einem komplett anderen Level, was Professionalisierung angeht, und das ist halt leider das Extrem, was mit ihm passiert ist. Also der war halt auch nicht unbegabt, auch als Künstler in dem Sinne.
Also er konnte
Musik schreiben, alles, ja. Genau. Also der hatte sehr, sehr gute Ideen. Also er konnte ein gutes Gespür für Melodien gehabt. Kommt auch in der Doku ganz gut durch. Mhm. Klar, er hätte sich selber davor schützen können, aber vielleicht war er nicht stark genug.
Das ist ja auch eine Frage, was du für eine Personality hast, wenn du da vielleicht auch beeinflussbar bist oder dann nicht so geerdet und dann nicht die richtigen Freunde in dem Moment, die dir Halt geben und sagen, hey, fahr mal runter, sondern vielleicht auch welche kommen, schmeißt man sich da noch was ein und dann ist es auch schnell vorbei. Ja. Ne?
Also war für mich auf jeden Fall auch wieder so ein kleiner Augenöffner, wenn ich jetzt das irgendwie vergleiche mit Avicii, jetzt geht es überhaupt nicht.
Nee, schon klar.
Aber einfach nur so dieses zu sehen, was in dieser Größenordnung einfach auch im Hintergrund passieren kann. Also weil nach außen in der Zeit, wo der ja noch auf Tour war und so, da hat ja kein Mensch das gecheckt. Also nur Leute, die vielleicht näher an ihm dran waren oder so. Aber die Fans, die haben halt dieses feinpolierte Image gesehen und dieses sehr professionelle.
Das stimmt.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich angeschrieben hast und mich eingeladen hast für den Podcast, weil ich lustigerweise auch schon mal unabhängig davon einen gehört habe.
Ah, okay, witzig.
Und zwar den von Eftemin. Habe ihn auch kurz darauf mal getroffen, habe mit ihm darüber gesprochen. Dann hast du mir geschrieben und das fand ich sehr cool. Mhm. Und ich mache das gerne. Also ich habe da auch Freude dran, so wenn sich jemand da interessiert für meine Thematik, dann ein bisschen was drüber zu erzählen. Das ist natürlich dann immer sehr ich-bezogen alles. Aber das ist ja nicht, ob man das vermeiden kann.
Das ist ja so, das fragt ja der eine. Und
genau, genau. Mhm. Aber ich mag dieses Format, ich höre selber viele Podcasts, viele Basketball-Podcasts.
Echt? Okay, cool.
Hauptsächlich, ehrlich gesagt. Mhm. Zum Einschlafen und so weiter, da Hörspiele auch gerne. Mhm. Bin als Kind schon wahnsinniger Hörspiel-Junkie gewesen.
Das war der Schallwandler, der Bonedo-Podcast, heute bei und mit Recondit. Mein Name ist Manuela Krause und ich freue mich über euer Feedback oder auch, wenn es Fragen, Anregungen und Vorschläge gibt, dann schickt mir eine Mail an info@manuelakrause.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.